Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Menschen führen Unternehmen, eurem Podcast rund um die Unternehmens- und Führungswelt. Wir, das sind eure Hosts, Sanas und Claudia. Wir starten heute eine kleine Serie und zwar wollen wir uns für die nächsten Folgen jeweils Gäste einladen, die uns aus ihren Unternehmen berichten. Den Beginn unserer Serie macht heute Maura Oerding, Geschäftsführerin von der Kaffeekooperative. Ein Unternehmen, das sich dem Vertrieb von Kaffee ruandischer Bäuerin verschrieben hat und die Mission hat, die Welt mit jedem Schlückchen besser zu machen. Wir lernen heute den Unterschied zwischen Spezialitätenkaffee und Supermarktkaffee und natürlich geht es auch darum, wie man mit grünen Produkten schwarze Zahlen schreiben kann. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen. Wir haben heute einen Gast hier und zwar die Maura Oerding. Und Maura ist seit September 2024, also jetzt ist, ich weiß gar nicht, ob die ersten 100 Tage jetzt rum sind, müssten sie wahrscheinlich schon, Geschäftsführerin bei der Kaffeekooperative. Und die Kaffeekooperative ist ein deutsch-ruandisches Sozialunternehmen mit dem Ziel, ruandische Kaffeebäuerinnen und Kaffeebauern, aber der Schwerpunkt liegt eher auf Kaffeebäuerinnen, zu fördern und in Eigenständigkeit, Unternehmertum und wirtschaftlicher Unabhängigkeit zu fördern. Insofern sind wir heute sehr gespannt, dass du hier bist, Maura. Herzlich willkommen. Und wir wollen natürlich gleich ein bisschen mehr lernen, wie denn tatsächlich euer Unternehmen so funktioniert.
Ich freue mich. Vielen Dank für die Einladung. Und zwar ist es, vielleicht muss ich da an der Stelle so ein bisschen ausholen, es ist typischerweise im Kaffeeunternehmen oder in der Kaffeeindustrie so, dass es Großkonzerne gibt, die dann verschiedene Abteilungen haben oder verschiedene also ein Vertriebssystem befolgen, das normalerweise so ist, dass der Kaffee von den Bauern oder den Bäuerinnen im möglichst günstigsten rohen Zustand gekauft wird als grüne Kaffeebohne. Und dann wird das Ganze von diesen Großkonzernen weiterverarbeitet, veredelt, geröstet, dann verpackt und mit dem eigenen Logo, der eigenen Marke versehen. Und dann gibt es natürlich eine enorme Wertsteigerung. Der Bauer und die Bäuerin sehen aber nur diesen einen kleinen Teil ganz am Anfang der Lieferkette. Und das Ganze machen wir bei der Kaffeekooperative anders, indem wir es so machen, dass wir quasi die Kontrolle und auch den größten Teil des Gewinns wieder zurück in die Hand der Bäuerinnen geben, weil sie selbst vom Anbau bis über die Veredelung, die Röstung, die Preisgestaltung und auch die eigene Marke selbst in der Hand haben. Das heißt, wir sind dann letzten Endes, wie du es schon anklingen lassen hast, nur noch der Vertriebsarm, der verlängerte Vertriebsarm, weil die Frauen dadurch natürlich dann selbst nicht nur die Bäuerinnen sind, sondern auch eigenständige Unternehmerinnen. Genau, und wir bieten dann quasi die Marktanbindung nach Europa und zum deutschen Markt hin.
Also das bedeutet im Wesentlichen, dass vor Ort es einzelne Unternehmerinnen gibt, die allerdings, wenn ich das richtig gelesen habe bei euch auf der Webseite, in einzelnen Kooperativen auch schon wieder organisiert sind. Mhm. Und anders als beim normalen Kaffee, also was heißt beim normalen Kaffee, bei einer normalen Kaffeeproduktionskette nenne ich das mal, ist es also nicht so, dass sie sozusagen nur anbauen und ernten und ab dann ist es dann abgegeben, ja? Sondern es ist hier schon so, dass dann der ganze Verarbeitungsprozess kommt, dass die Rösterei kommt, plus die Verpackung und ab dem Moment, wo sozusagen der Kaffee, ich nenne es mal abholbereit, verpackt besteht, fertig im Regal steht, übernehmt ihr im Grunde.
Genau, wir übernehmen es dann im Supermarkt, sondern wir sind dann anstelle des Supermarkts und sorgen dann natürlich auch dafür, dass es möglichst wenig Mittelparteien gibt, damit der größte Teil der Marge immer im Ursprungsland bleiben kann. Und wie du schon gesagt hast, die Bäuerinnen sind größtenteils also Kleinbäuerinnen, die dann in Kooperativen organisiert sind. Und das Gute daran ist, an diesem kooperativen System, dass die Frauen alle Teil dieser Marke Angelique's Finest sein können. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss wie so ein Dachverband und da geht es dann darum, einmal die Markenrechte, dann aber auch vor allem um Dinge wie Bildung und Fortbildung. Denn die Frauen sind, wie gesagt, nicht mehr nur Bäuerinnen, sondern auch Unternehmerinnen. Und dann gibt es noch Zusammenschlüsse mit zum Beispiel der University of Kigali in Ruanda, die dann sagt, okay, wir arbeiten mit euch als Kooperative zusammen und geben euch vielleicht in diesem Quartal dann quasi einen Experten, eine Expertin zur Hand, die dann im Thema Buchhaltung unterstützt oder Fortbildungen im Thema Preissetzung gibt. Und das ist als einzelne Bäuerin, als einzelner Bauer natürlich deutlich schwieriger, als wenn man dann schon Teil so einer Kooperative ist, durch die man auf einmal die Möglichkeit bekommt, Teil einer Marke zu sein, Markeneigentümer zu werden, Markeneigentümerin. Und natürlich hat man dadurch auch einen ganz, ganz anderen Verhandlungsspielraum. Weil, wie ich schon anklingen lassen habe am Anfang, die Großkonzerne sind tatsächlich so groß, dass sie auch einen wahnsinnig großen Verhandlungsspielraum haben oder eine Verhandlungsmacht haben und ganze Märkte, ganze Preisverhandlungen führen und auch die Preise in den Märkten mit beeinflussen können. Und das liegt einfach daran, dass es wenig wirklich große Konzerne gibt, die da dieses Bargaining Power überhaupt haben. Genau. Und damit kann man als Einzelbäuerinnen, Einzelbauern nicht mithalten. Deshalb ist so ein Zusammenschluss in einer Kooperative wahnsinnig sinnvoll.
Kann ich mir das so ein bisschen vorstellen wie eine Genossenschaft in Deutschland? Dass ich mir halt einen Anteil kaufe sozusagen und dadurch dann aber auch gewisse Rechte eben mit kaufe, mit erwerbe.
Genau, die erwerben tatsächlich nicht die Anteile, sondern es ist so, dass sie ihren Kaffee der Kooperative geben. Genau, also der Kaffee wird gepflückt. Es gibt einmal im Jahr die Ernte in Ruanda. In Uganda, was jetzt auch ein Partnerland ist, sind es 2 Ernten im Jahr, aber in Ruanda ist es einmal im Jahr. Das heißt, die Bäuerin, bald fängt die Ernte tatsächlich auch an, Frühjahr. Die Bäuerinnen pflücken dann erstmal die Kirschen, die Kaffeekirsche, was dann diese rote Frucht ist, bringen es dann in die Kooperativen und dort wird dann in vielen, auch recht komplexen, langwierigen Prozessen erstmal von der Schale entfernt, dann wird das Ganze verarbeitet, erstmal getrocknet, gewaschen in den Coffee Washing Stations und da braucht man auch wahnsinnig teures Equipment und auch Expertise und deshalb da auch wieder die Kooperativen fangen das dann auch wieder auf und dann ist dieser Teil quasi der Arbeit erstmal getan, aber dann bekommen die Bäuerinnen auch schon die erste Zahlung dafür, dass die Kooperative diese Kirsche bekommen hat und den Kaffee jetzt hat. Und als alleinstehende Bäuerin hättest du ja jetzt erstmal noch kein Geld. Ne? Da musst du ja bis zum Ende warten der Ernte, bis du deinen Kaffee vertreiben kannst und dann halt auch was dafür bekommst.
Also das heißt, als Bäuerin in Ruanda würde ich dann quasi den Kaffee an die Kooperative verkaufen und in der Kooperative sind dann wieder andere Menschen organisiert, die dann diesen ganzen Verarbeitungsprozess machen oder arbeite ich da als Bäuerin auch schon direkt mit?
Du bist als Bäuerin Teil der Kooperative. Genau, das heißt, du verkaufst nicht deinen Kaffee an die Kooperative, sondern du bist quasi vom ersten Teil der Lieferkette, von der Einlieferung der Bohne bis zur Verpackung und dann aber auch den letzten Verkauf, bist du auch Teil des Prozesses, weil dir die Marke auch gehört. Und als Bäuerin bist du quasi, wenn man jetzt sagt, es sind 100 Bäuerinnen, eine Bäuerin ist 1% und die 100 Bäuerinnen sind 100% der Kooperative, so ist es quasi zu sehen, dass du halt ein Teil des Ganzen bist als Bäuerin, weil du dann quasi auch ein Teil der Kooperative bist. Du gehörst zur Kooperative. Und ich weiß nicht, ob das jetzt so Sinn macht, weil es ist ja für viele ein ganz neues Konzept.
Ja, ich glaube schon, oder Sonas?
Das Einzige, was ich mich gefragt habe, ist, also was ich noch nicht ganz gecheckt habe zumindest, ist, ist die Kooperative trotzdem was Externes oder sind diese Bäuerinnen quasi, weil du hast ja gesagt, es ist auch so teuer, diese ganze Geräte zu besorgen und so weiter. Also wer finanziert das, diese Kooperative? Das hätte mich noch interessiert als Zusatzfrage.
Der Kaffeevertrieb finanziert die Kooperative. Genau. Okay. Und deshalb, es ist halt alles geteilt, wie so ein, vielleicht kann man es vergleichen mit so einem Coworking Space. Jeder bringt halt was mit und letzten Endes können wir uns das Equipment alle gemeinsam leisten. Da wird das dann quasi auch durch den Kaffeevertrieb finanziert, weil genau, jede Bäuerin hat ihr eigenes Feld, ihre eigene Pflanzen und genau, was am Ende zusammenkommt, formt dann die Marke Angelique's Finest und die Einnahmen, genau, werden dann über die Kooperative wieder verteilt.
Und wenn du jetzt, du bist ja jetzt Geschäftsführerin der Kaffeekooperative oder Kaffeekoop Deutschland, heißt es ja, glaube ich, ne? Habt ihr denn sozusagen Anteile an den Kaffeekooperativen oder seid ihr sozusagen, ich nenne es mal, reiner Vertriebspartner?
Mhm. Wir sind tatsächlich der Vertriebspartner. Mhm. Und Sinn und Zweck der Sache ist, dass wir sagen, oft stehen wir als Konsumenten, Konsumentinnen im Supermarkt und da hört dann quasi auch so ein bisschen der Weg des Kaffees schon auf für uns. Und wir sind dann so hier in Europa oder je nachdem, wo man Kaffee trinkt, der wichtigste Teil der Lieferkette oder wenn man in seinen Lieblingskaffee um die Ecke geht. Und da fehlt aber dann der wichtigste Teil, der eigentlich dafür zuständig ist, dass der Kaffee letzten Endes jetzt in unserer Tasse landet. Ich weiß nicht, ob eine von euch jetzt vielleicht gerade einen Kaffee in der Nähe hat.
Leider nicht. Okay. Es ist schon Nachmittag, ich kann nicht schlafen.
Jetzt nicht mehr, okay. Dann müssen wir uns nochmal auf den Morgen treffen.
Unbedingt.
Und da merkt man dann, dass oft halt so dieser ganz wichtige Teil der Lieferkette vielleicht so ein bisschen vernachlässigt wird. Und wir sind jetzt nicht nötig dafür, dass es Kaffee gibt. Wir sind nur dafür nötig, dass es halt quasi diese Marktpartizipation geschaffen wird, diese Brücke, das sind wir. Und darin sind wir auch gut, das ist unsere Expertise, das ist das, was wir machen. Aber Kaffee ist das, was die Frauen machen. Das ist das, ihr täglich Brot, das ist ihre Expertise. Die sind diejenigen, die jeden Tag während der Saison auf dem Feld stehen und schauen, wie kann ich mein Land, das ich habe, optimieren, wie kann ich meine Pflanzen optimieren, wie kann ich die Qualität sichern und steigern, wie kann ich das Ganze nachhaltig gestalten, wie kann ich die Biodiversität auf meinem Feld erhöhen. Und deshalb ist es auch genau richtig so, dass die Frauen diejenigen sind, die im Besitz der Marke sind und die Kaffeekooperative hat null Anteile daran. Die Frauen könnten auch sagen, wir haben jetzt genug Geld, liebe Kaffeekooperative, wir brauchen euch nicht mehr. Und dann wäre das auch fein, dann hätten wir natürlich unsere Mission wahnsinnig gut gemacht und könnten dann quasi weiterziehen und irgendwo anders die Welt fairer machen. Und das ist genau der Gedanke dahinter, dass wir auch zeigen, dass dieses Modell so funktioniert, dass man sagt, der größere Teil bleibt im Ursprungsland. Es muss nicht so sein, dass die Bäuerinnen ausgebeutet werden, dass die Bäuerinnen den kleineren Teil bekommen und dass die Konsumentenländer sich mehr bereichern als das Ursprungsland, sondern es kann auch andersrum funktionieren und es gibt trotzdem Profit am Ende.
Also zwei Fragen dazu. Also das eine, was mir aufgefallen ist, also ich habe natürlich auch schon Angelique's Feines getrunken und finde noch ganz hervorragend, kann ich also nur kleine Werbung, kann ich nur empfehlen.
Welchen hast du getrunken? Den Aroma oder Espresso?
Den Aroma.
Aroma, okay. Aha, okay, dann muss ich dich mal den Espresso Blend probieren lassen, den neuen, den muss ich euch mal zukommen lassen.
Ja, sehr gut. Unbedingt, ja. Also wie gesagt, bin schon Fan, aber jetzt komme ich natürlich auch gleich mit meinem Aber um die Ecke. Also es ist jetzt nicht mein täglicher Kaffee, gebe ich zu, weil er ist ja schon auch nicht ganz günstig, muss man jetzt ja mal sagen. Es ist ja schon eher ein Premium-Produkt. Und die erste Frage, die mich dazu interessiert, ist, ja, also wenn ich es jetzt mal so rein betriebswirtschaftlich, ökonomisch betrachte, ist es ja so, dass eigentlich viele Akteure in der Wertschöpfungskette wegfallen. Ja, also vorher habe ich nur den, ich nenne es mal rohen Kaffee oder geernteten Kaffee gekauft und dann wird er verschifft nach irgendwo auch immer hin und weiterverarbeitet und bis er dann vielleicht sogar aus Deutschland wieder reexportiert irgendwo anders hin wird. Da sind ja sehr viele Akteure drin und bei euch ist es ja eigentlich gar nicht so, sondern da wird ja der Kaffee vor Ort ich nenne es mal mehr oder weniger aus einer Hand hergestellt und ihr seid dann sozusagen das letzte Glied in der Vertriebskette dann. Wo kommt dieser Preisunterschied tatsächlich her?
Das ist eine sehr gute Frage. Und ja, es ist natürlich kein günstiger Supermarktkaffee. Dazu muss man auch sagen, Angeliques Feines Kaffee ist ein Spezialitätenkaffee. Das heißt, auf einer Skala von 1 bis 100 werden Punkte verteilt im Kaffee. Und wenn da ein Kaffee über 80 Punkte hat, dann zählt es als Spezialitätenkaffee. Aha. Und bei den größten Kaffeemarken, da brauchen wir jetzt keine Namen nennen, aber wenn man sich das nächste Mal im Supermarkt vor die Kaffeeabteilung stellt, kann man gucken, da wird man mit großer Wahrscheinlichkeit kein Punktesystem finden, weil die Unternehmen, die natürlich kein Spezialitätenkaffee sind oder nicht so gut mit den Punkten abschließen, das auch nicht transparent auf der Verpackung oder sonst wo in der Kommunikation zeigen. Das findet man nicht so leicht. Und bei Angeliques Finest stehen wir bei 82 bis 85 Punkte. Und das ist schon eine sehr hohe Punktzahl. Und diese Qualität zu halten, bedeutet auch, dass es Frauen gibt in der Kooperative, die nichts anderes machen als die Qualitätssicherung. Und das sind dann die Kapperinnen. Unsere Chief Kapperin heißt Christine. Und die Christine, die ist dafür zuständig, dass für jede Fuhre tatsächlich immer wieder im Labor ein Cupping gemacht wird, also so eine Verkostung. Sie hat dann eine ganz spezielle Technik, wie sie da den Kaffee in den Mund nimmt und dann so zutscht und das Ganze dann irgendwie bewertet. Und am Ende des Tages hat sie zwar nicht viel Kaffee getrunken, aber wahnsinnig viel Koffein trotzdem zu sich genommen, um die Qualität zu sichern. Und das heißt natürlich, mit dieser Qualität werden wir niemals mit einem Supermarkt Kaffee mithalten können. Und auf der anderen Seite hattest du ja gesagt, es fallen jetzt nicht ganz viele Akteure weg. Heißt das nicht dann eigentlich, dass man sich fragen muss, wie kommt der Preis zustande? Letzten Endes ist es jedoch so, dass der Kaffee, wenn viele Akteure dazwischen sind, nicht plötzlich günstiger wird, sondern es heißt einfach nur, dass am Anfang der Wertschöpfungskette einfach weniger Geld gezahlt wird. Und wir zahlen einen Kilopreis, der deutlich höher ist, also wirklich zwischen 36 bis 80, 90% höher ist als das, was jetzt ein Großkonzern für ein Kilo Kaffee als Rohbohne kauft. Zum Beispiel vielleicht so als kleiner Vergleich, 2023 lag der Fairtrade-Mindestpreis, also wenn man jetzt ein Kilo Fairtrade grüne Bohnen kaufen wollte, lag das bei ungefähr 2,80 Euro. Und wir haben währenddessen für 7,88 Euro das Kilo gekauft, 2023. Nun ist es ja so, dass die Energiepreise steigen, und zwar für alle, auch für die Frauen in Ruanda und in Uganda. Und da stellt sich natürlich auch wieder die Herausforderung, mit den Preisen mithalten zu können. Und deswegen, es wird nie so günstig sein wie ein Supermarkt. Kaffee. Es bietet aber auch viel mehr als ein Supermarktkaffee. Erstens von der Qualität und zweitens, weil die Frauen, die hinter der Marke Angeliques Finest stehen, ihre Kinder zur Schule schicken können. Und als kleine Kaffeebäuerinnen, die ihre Bohne als rohe grüne Bohne verkaufen würden, was dann letzten Endes ein Supermarktkaffee ist, könnten sie das nicht tun.
Und wer ist denn am Ende euer Hauptkunde? Also du hast jetzt ja gesagt Konsumentinnen und Konsumenten, da denke ich jetzt eher an B2C. Mhm. Aber ist es gerade, man auch sagt, es ist jetzt so ein Premium-Produkt, ne? Also das war mir tatsächlich gar nicht klar, dass das sozusagen jetzt ein bisschen unfair ist, wenn ich in den Supermarkt gehe und denke, na, hier geht's aber ab 10 Euro schon los. Ja. Mhm. Ja. Gut, wir wissen, dass das dann wahrscheinlich wirklich schon sehr, sehr, sehr billig ist, ja. Aber wäre denn nicht auch irgendwie Cafés, Gastronomie in Summe und auch vielleicht Bürokunden, also ihr adressiert ja auch Bürokunden oder Firmenkunden, heißt es ja vielmehr. Aber wer ist da die Hauptzielgruppe tatsächlich für euch?
Genau, B2C, wie du gesagt hast, das ist durch unseren Online-Shop vor allem, das ist unsere Zielgruppe. Dann Bürokunden auf jeden Fall. Wer ist da unsere Zielgruppe? Alle Unternehmen, die sich quasi auf die Fahne gelegt haben, einmal sich für nachhaltigen Kaffee zu entscheiden, dann aber auch für Kaffee zu entscheiden, der Fairtrade ist und der im besten Fall auch noch einen Schritt weiter geht als Fairtrade, weil Fairtrade natürlich eine super gute Grundlage ist, gerade auch für Konsumenten und Konsumentinnen oder auch für Leute, die jetzt Bürokaffee kaufen, um halt zu wissen, dass da gewisse Standards eingehalten werden. Und bei dem Angeliques Feines Kaffee ist es so, dass es Fairtrade Kaffee ist, aber auch Fairchain Kaffee. Das heißt, es geht nochmal so einen Schritt weiter und setzt sich dafür ein, dass die Produzenten und Produzentinnen quasi bis zum Ende der Wertschöpfungskette auch davon Wert schöpfen, also profitieren. Und genau, das Fairchain Kaffee. Und deshalb ist da unsere Zielgruppe natürlich vor allem auch Leute, die sich für Nachhaltigkeit einsetzen, Unternehmen, die sich auch im Konsum für Nachhaltigkeit einsetzen, die sich auch für Gleichberechtigung, Inklusion, Diversity einsetzen und auch Projekte fördern möchten, wo halt weibliche Unternehmerinnen unterstützt werden. Genau, und das ist dann quasi das Besondere, dass man durch Kaffee trinken jetzt nicht mehr nur Kaffee trinkt, wach wird, sondern dass man dann auch dafür sorgt, dass Bäume gepflanzt werden, dass Hühner gekauft werden können, dass die Einkommensquellen der Bäuerinnen diversifiziert werden können, sodass sie auch außerhalb der Saison ein festes Einkommen haben können, was auch Teil der Angeliques Feines Kooperativen sind.
Ich habe eine Anschlussfrage noch dazu. Du hast ja gesagt, dieses Punktesystem, das machen die meisten Unternehmen nicht transparent. Aber wie habe ich denn als einfacher Verbraucher, wie kriege ich denn das mit, wie viele Punkte trotzdem? Also wo kriege ich diese Information, dass ich weiß, bei euch steht es vielleicht noch drauf, aber woher weiß ich denn, wie viele Punkte ich wo kriegen kann, damit ich dann auch bereit bin und zu sagen, okay, das hat mehr als diese 80 Punkte? Oder wie erfahre ich denn davon? Dass ihr nicht die einzigen, vermutlich nicht die einzigen auf dem Markt sind, sondern es gibt ja vielleicht ein paar vergleichbare Produkte. Aber so als einfacher Verbraucher, wie erfahre ich davon?
Ja, genau. Das ist, als Verbraucherin kannst du dir das Wort Spezialitätenkaffee merken. Und überall, wo das draufsteht, kannst du dir sicher sein, dass sie über die 80 Punkte gehen.
Okay.
Alles, was das Wort nicht beinhaltet, da weißt du, dass es nicht so ist. Also wenn du Thibaut-Kaffee siehst oder Nespresso-Kaffee, dann wirst du diese Punktzahl nirgends finden. Wenn du das irgendwann machst, dann ist es wahrscheinlich irgendwie geleakt, aber das wird eher nicht passieren. Wenn, dann sag mir gerne Bescheid, ich würde es auch gerne mal erfahren. Aber ansonsten Spezialitäten-Kaffee ist oder Specialty-Coffee ist quasi so das Codewort.
Super, wieder was gelernt, danke.
Und sag mal, ihr seid jetzt ja im Grunde der dann hoffentlich recht schlanke Vertriebsarm. Ne? Ich habe mal geguckt, ihr seid ich konnte jetzt gar nicht zuordnen, ob ihr alle in Deutschland seid oder irgendwie über die Welt verteilt, aber ihr seid ja jetzt als Vertriebsarm oder als Vertriebspartner der Kaffeekooperative seid ihr ja 4-5 Mitarbeitende. Ist das richtig? Jetzt nicht die Bäuerin vorgenommen, die sind natürlich mehr.
Genau. Insgesamt sitzen wir in Deutschland alle, ja, genau, ist richtig, außer unser Co-Gründer Alan, der sitzt in Uganda. Und das ist auch echt gut so, weil er zwischen Uganda und Ruanda immer unterwegs ist, um uns dann den Stand vor Ort zu geben, weil du hattest am Anfang ja erwähnt, wir sind ein deutsch-afrikanisches Social Business. Das heißt, wir sagen auch, Zusammenarbeit natürlich, weil es nicht anders ginge oder Sinn ergeben würde, auf Augenhöhe. Und da ist es natürlich wahnsinnig wichtig, auch nah dran zu sein. Und nah dran zu sein, auch wenn es Situationen wie jetzt gibt, dass es Unruhen gibt oder dass es Konflikte gibt oder einfach, dass es geänderte Umstände gibt. Die Preise steigen an, die Bäuerinnen merken vielleicht den Einfluss des Klimawandels mehr und solche Sachen müssen wir natürlich auch wissen und da muss man natürlich auch als Partner zusammenkommen können und gemeinsam agieren können. Deshalb, wir sind da recht schlank, sind in Deutschland aber deutsch-afrikanisch, deshalb auch, weil Alan vor Ort ist, der jetzt auch tatsächlich im Januar hier in Berlin war und wieder viel berichten konnte. Und wir versuchen dann auch immer, alle paar Jahre, also einmal im Jahr, dass einer von uns da ist. Wir haben auch immer zwei Werkstudentinnen und Praktikantinnen, die vor Ort sind für 3 Monate in Ruanda und die lernen dann quasi auch die komplette Arbeit in den Kooperativen, bevor sie zurück nach Deutschland kommen und hier dann uns auch ja ihre Einblicke schildern und das, was sie gelernt haben, teilen.
Und habt ihr denn da tatsächlich unterjährig viel Berührungspunkte, weil du hast ja gesagt, einmal im Jahr wird geerntet, also zumindest in Uganda dann zweimal. Ja. Mhm. Also wie oft wird denn nach Deutschland geliefert? Wozu stimmt ihr euch ab? Also klar, die Mengen wahrscheinlich.
Genau. Ja.
Aber wie kann ich mir diesen Prozess vorstellen? Also kriegt ihr denn wahrscheinlich auch vorher schon mal ein Signal? Also Ernte war gut oder zeichnet sich ab, dass sie nicht gut werden wird? Es gibt hier Schwierigkeiten oder wie kann ich mir das konkret vorstellen?
Genau, also wir denken dann quasi immer so ein bisschen in Container. Und so in einem Jahr sind es so ungefähr 2,5 Container, die dann verschifft werden. Und das ist dann erstmal so eine Weile unterwegs. Und da müssen wir natürlich auch gut planen, dass wir nicht zu wenig Kaffee haben. Und zu viel Kaffee hatten wir zum Glück noch nie die Situation. Da haben wir eine wirklich tolle Community. Da haben wir noch nie irgendwie Engpässe gehabt mit einem Mindesthaltbarkeitsdatum, weil Kaffee natürlich auch ein Lebensmittel ist. Da muss man natürlich auch das mit bedenken, dass auch irgendwann mal nicht mehr so frisch ist oder irgendwann einfach dieses Haltbarkeitsdatum abläuft. Da sind wir in der glücklichen Situation, dass das noch nie der Fall war und ich denke auch nicht, dass das der Fall sein wird, aber trotzdem heißt das natürlich, dass wir damit planen müssen. Und dann ist es auch so, dass aktuell verkaufen wir oder haben wir bis dato ungefähr 63% der Ernte der Frauen als Angeliques Finest Kaffee unter ihrer eigenen Marke, also verkaufen können. Das heißt, die anderen 37% müssen sie aktuell noch für den Weltmarkt verkaufen. Das heißt, günstig als grüne Bohne, weil der Absatzmarkt bisher nur für 63% gereicht hat. Das heißt auch, dass wir, also im letzten Jahr hatten wir dann nochmal ein Wachstum, dass wir für dieses Jahr uns vorgenommen haben, den Absatzmarkt so hingehend auszubauen, dass wir 100% der Ernte vertreiben können. Und das heißt für uns, wir müssen mehr Kaffee bestellen, natürlich. Wir müssen aber vor allem mehr Kaffee verkaufen. Und genau deswegen zählt zu unserer Zielgruppe aktuell, wie du gesagt hattest, nach wie vor die Konsumenten, Konsumentinnen, die Endkonsumenten, aber auch Bürocafés und auch die Gastronomie. Genau.
Und mit wie vielen Leuten organisiert ihr das jetzt konkret?
Du meinst mit wie vielen Bäuerinnen?
Also wie viel seid ihr jetzt sozusagen in hier in Deutschland in der Vertriebs GmbH oder Vertriebsgesellschaft unterwegs, um das tatsächlich auch umzusetzen?
In Deutschland sitzen wir aktuell zu sechst, genau. Genau. Und die in Summe oder komplett alle, wenn man jetzt die Bäuerinnen zählt, dann sind es aktuell so um die 2300 Bäuerinnen.
Oh.
Genau, zwischen Ruanda und Uganda. Genau, der größte Teil sitzt in Ruanda.
Und ne, jetzt seid ihr ein Sozialunternehmen. Würdest du sagen, dass es einen Unterschied macht, wenn man sich das Thema Mitarbeiterführung anguckt, weil wahrscheinlich ja tendenziell auch Leute bei euch arbeiten werden oder mit euch arbeiten werden, denen das Projekt am Herzen liegt? Hast du da einen Vergleich?
Ja, absolut. Also da kann ich dir echt sagen, dass es was ganz anderes ist. Und am Anfang konnte ich das auch gar nicht so richtig fassen, dass wirklich alle immer so happy mit ihrer Arbeit sind, wie es erstmal hieß. Ich bin da rangegangen, wollte mir natürlich auch erstmal so ein bisschen die Problemchen anhören und schauen, ein bisschen nach dem Motto, what works, what doesn't. Aber tatsächlich muss ich dir sagen, dass die Mitarbeitenden einfach total wahnsinnig coole Leute sind, die einfach davon überzeugt sind, dass man durch Konsumentscheidungen was bewirken kann und dass man dadurch, dass wir Kaffee trinken, dass wir Kaffee verkaufen, halt wirklich Geschichten umschreiben können Und von uns, von unserem Team war auch bisher jeder schon in Ruanda. Und das finde ich auch super wichtig, dass sie die Frauen auch kennenlernen konnten, dass sie auch sehen konnten, okay, das ist Russe. Und neben dem Kaffeeanbau hat sie sich eine kleine Farm aufbauen können mit Schweinen und Rind und so weiter und so fort und hat ihr Haus renovieren können, hat ihre beiden Kinder zur Schule schicken können oder die andere Tochter der Bäuerin hat studieren können, arbeitet jetzt mit internationalen Unternehmen. Also das dann wirklich von Anfang bis Ende miterleben zu dürfen und mitgestalten zu können, das macht, glaube ich, einen richtig großen Unterschied und das kann man mit wenig anderen Benefits, denke ich, vergleichen oder irgendwie wettmachen. Nichtsdestotrotz ist es dennoch Arbeit und es gibt auch Deadlines und es gibt auch mal Stress und es geht auch mal was schief und das ist ganz normal, aber letzten Endes merkt man, dass wir alle für das gleiche Ziel einstehen und es auch einfach tolle Menschen sind und wir auch tolle Menschen begegnen, weil ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Natur dessen, was wir uns als Mission gesetzt haben. Und deswegen, ja, es ist auf jeden Fall ganz anders, weil man nicht zur Arbeit geht, nur um Geld zu verdienen, sondern man hat so ein bisschen das Privileg, dass man sein Geld verdienen darf mit etwas, das auch verdammt Spaß macht, weil es einfach auch was bringt.
Ja, was ist denn die Vision?
Die Mission ist die Welt mit fairem Kaffee ein Schlückchen. Bitte?
Die Vision. Was ist denn die Vision? Deine.
Genau, die Vision ist, die Welt mit Kaffee, mit fairem Kaffee ein Schlückchen besser zu machen. Also ganz einfach eigentlich.
Ja, schön. Ich habe heute tatsächlich ein Zitat gelesen, ich glaube von Markus Feeth, der ja auch so ein Vordenker zu Arbeit, Arbeitsgestaltung ist und der sagte halt, dass ja schnell der Eindruck entsteht, wenn man sich nur anstrengt, kriegt man auch alles gut genug hin und auch die, dann ist halt der Sinn entscheidend. Dabei sagt, es ist gar nicht unbedingt der Sinn, der entscheidend ist, sondern die Frage, wofür bin ich eigentlich bereit, auch ein Opfer zu leisten oder ein Opfer zu geben. Ne? Und dieses, weil es geht eben nicht alles gleichzeitig und das ist ja bei euch dann tatsächlich ja ganz schön, ne? Dieses Stärkung anderer Menschen in einem anderen Kontinent denn als Fokus zu haben. Aber letztendlich sind wir ja alles Unternehmer, auch wenn es ein Sozialunternehmen ist.
Genau.
Also du hast gesagt, bisher waren jetzt eher 63%, die ihr darüber tragen konntet, aber ihr müsst euch ja auch finanzieren. Ist es frech zu fragen, schreibt ihr schwarze Zahlen? Habt ihr Investoren, die euch noch unterstützen, weiter zu wachsen? Also ich weiß, ihr seid, glaube ich, 2016 mit Crowdfunding auch Unterstützung gestartet. Wie ist das heute?
Mhm. Genau. Seitdem bis heute hat sich einiges getan. Wir haben keine klassischen Investoren in dem Sinne. Wir haben ein Revolving Fund. Das bedeutet, es ist so ein Topf von, Sozialinvestoren, die dann sagen, okay, wir geben euch die und die Summe zur Verfügung und das ist dann quasi für ein Jahr in diesem Revolving Fund Topf. Es ist aber natürlich auch so, dass es dann dadurch, dass es kein klassischer Investor ist oder kein klassisches Investmentfonds, dass wir dieses Geld nicht benutzen können, um jetzt zum Beispiel unsere Gehälter zu zahlen oder laufende Kosten, sondern das ist dann wirklich nur für die Vorfinanzierung vom Kaffee. Es ist dann an dieser Kondition immer geknüpft und dafür ist es aber für uns kein typischer Kredit, den wir jetzt für, weiß nicht, 5, 8, 10% beleihen müssen, sondern wir kriegen dann da einen ganz geringen Zinssatz, also fast eher symbolisch dafür, dass wir dann Kaffee vorfinanzieren können am Anfang der Saison, damit die erste Zahlung getätigt werden kann, das ich am Anfang gesagt hatte, noch bevor der Kaffee hier auf dem Markt verkauft wird, aber schon in die Kooperativen gebracht wird, damit die Bäuerinnen dann quasi schon ein erstes Einkommen haben. Und genau, das ist dann quasi so die Vorfinanzierung, mit der wir arbeiten. Am Ende des Jahres müssen wir aber natürlich trotzdem schwarze Zahlen schreiben, weil wir kein Verein sind, sondern wir sind ein Unternehmen. Und Ich habe mal ein Zitat gehört vor gar nicht so langer Zeit. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, wer das gesagt hatte. Aber mit grünen Ideen schwarze Zahlen schreiben ist natürlich was, was wir auch zeigen möchten, dass es funktioniert, dass man nicht immer quasi Lieferketten falsch herum aufziehen muss, sondern dass man es auch richtig rum machen kann. Und letzten Endes ist es aber trotzdem ein Unternehmen, was Arbeitsstellen schafft, was zufriedene Mitarbeiter schafft, was auch die Wirtschaft ankurbelt und was auch so ein bisschen Erfolgsstory für andere sein kann, um was zu verändern, um was selbst in die Hand zu nehmen und um dafür zu sorgen, dass es nicht morgen genauso weitergeht wie letztes Jahr.
Das war ja schon fast ein Schlusswort, oder, Sana?
Nein.
Das ist nicht meine Absicht.
Mich würde ja trotzdem interessieren, was würdest du denn sagen, was du für einen Führungsstil hast? Weil ich meine, ich finde es ja immer toll, wenn alle Mitarbeiter in einem Unternehmen, was du vorhin gesagt hast, habe ich jetzt gerade genau ganz genau zugehört, als du gesagt hast, die meisten fühlen sich purpose-driven, ja, die haben das Gefühl, die machen was Richtiges, die haben den Sinn. Nichtsdestotrotz ist es aus meiner Perspektive so, dass die Mitarbeiter nicht hundertprozentig den gleichen Purpose und Sinn leben müssen, so wie der Unternehmer und der Unternehmerin
absolut
per se.
Ja.
Und vielleicht ist oder wahrscheinlich ist es so im Socialpreneur-Bereich, dass da eher Leute sind, die dann natürlich auch was verändern wollen. Deswegen würde mich jetzt so dein Führungsstil, dein persönlicher Führungsstil jetzt noch sehr interessieren.
Das Gute muss ich auch echt sagen, jetzt an unserem Team ist, dass du hast tatsächlich Expertinnen und Experten, die auf ihrem Platz sitzen, die genau wissen, was zu tun ist. Und das heißt, was das angeht, da habe ich überhaupt keine Sorgen, da habe ich überhaupt nichts, was ich irgendwie machen muss oder bedenken muss. Das Einzige, was ich da vielleicht noch beisteuern kann, ist dafür zu sorgen, dass jeder das hat, was er gerade jetzt im Moment dafür braucht, dass diese Arbeit auch zu stemmen ist, dass auch alles nicht zu viel wird, auch wenn privat immer mal wieder was los ist, dass man das einfach als Team gemeinsam schafft, darauf zu achten und dafür ein Auge zu haben. Und dann, ich finde es immer so ein bisschen fies, wenn man so eine Frage selbst beantworten muss, weil ich selber kann wahrscheinlich meinen Führungsstil nicht so gut beurteilen wie die Leute, die mich dann jeden Tag miterleben. Genau, aber ansonsten ist es mir persönlich immer sehr wichtig gewesen. Und die eine Führungskraft, die ich am allerliebsten von allen hatte, die war einfach ein Mensch, der hat wahnsinnig viel Wertschätzung gezeigt, auch wenn ich was nicht richtig gemacht habe. Und das finde ich einfach wichtig, weil auch wenn jemand vielleicht nicht on top of sein Game an dem Tag ist oder was nicht hervorragend richtig gemacht hat, man hat etwas gemacht und man hat halt die Arbeit geleistet und ich finde, das darf man auch wertschätzen. Und ich denke, dass darüber hinaus alles andere sich so ein bisschen unterordnet, weil keiner kommt auf Arbeit und hat an sich selbst einen Anspruch, eine schlechte Arbeit zu machen. Und das gilt einfach zu bedenken. Und wenn mal was nicht super rund läuft, dann muss man schauen, woran es denkt, also woran es liegt. Und genau, aber ich denke, wenn man die richtigen Leute hat, dann lässt sich auch alles lernen. Es lässt sich alles stemmen und es lässt sich auch alles irgendwie meistern gemeinsam.
Danke,
ja, so viel dazu. Ich weiß nicht, ob das deine Frage beantwortet, aber.
Ja, genau. Hat es. Danke.
Ja, aber ich würde tatsächlich sagen, lass uns langsam zum Abschluss kommen. Und insofern ist das jetzt auch nochmal deine Gelegenheit. Ne? Wir haben noch zwei Abschlussaufgaben für dich. Ja.
Oh.
Ja. Und die, die erste ist glaube ich, einfach, hoffe ich, ja, die Gelegenheit für einen Pitch für dich in einem Satz.
Okay.
Warum sollten wir jetzt alle in Zukunft bei der Kaffeekooperative kaufen?
Mhm. Okay, gut. Ich dachte schon, es war irgendwas mit Mathe oder so, weil du gesagt hast, ein Aufgabe. Okay, gut, das kriege ich hin. Sehr schön. Warum sollten in Zukunft alle, die diesen Podcast hören, bei der Kaffeekooperative kaufen? Aus dem einfachen Grund, dass jeder von uns sich ganz bestimmt die Frage mal stellt, was mache ich hier überhaupt, was kann ich machen und was möchte ich mit den Entscheidungen, die ich treffe, unterstützen, was möchte ich fördern, wo möchte ich vielleicht auch gegen sein oder gegenstellen und damit ein Zeichen zu setzen, nichts ist einfacher, das zu tun, wie wenn ich jetzt eine richtige Konsumentscheidung treffe. Manchmal hat man es vielleicht als Konsumentin schwer zu wissen oder als Konsument gut, was steckt hinter einem Produkt wirklich, was geht da alles mit einher, und keiner hat die Zeit oder Lust im Alltag, sich damit groß auseinanderzusetzen. Deshalb, diese Arbeit machen wir, die Arbeit nehmen wir ab, indem wir wahnsinnig transparent sind und alles das, was wir selbst wissen und tun, auch in unseren Transparenzberichten kundtun. Und deswegen finde ich, ist das schon mal ein guter Teil Arbeit, der einem da abgenommen wird. Und weil wir doch alle wollen, dass es für jeden Menschen, auch für die Person am Ende der Welt, die unser Kaffee macht, dass es denen besser geht. Genau aus dem Grund.
Du, und jetzt die letzte Frage an dich. Ja. Was können andere Unternehmerinnen, Unternehmer und Führungskräfte von deinem größten Fehler lernen?
Das ist eine schwierige Frage. Da muss ich mir jetzt mal einen Moment zum Nachdenken. Weil Fehler gibt es genug. Jetzt muss ich nur noch den größten finden.
Ich gebe zu, eine bisschen gemeine Frage, aber wir fanden die eigentlich ganz schön.
Es ist mal eine Frage, da muss man sein Gehirn noch mal anschalten, so zum Ende des Nachmittags, gar nicht schlecht. Ungewohnt, an dieser Stelle am Tag denke ich gar nicht mehr so scharf nach. Aber
deswegen den Podcast erst hingelegt, ja.
Aber es ist vielleicht eine Sache, ist tatsächlich, ohne die Geschichte komplett ausrollen zu müssen oder zu weit ausholen zu müssen, aber ich bin ein Mensch, der sich wahnsinnig schwer tut, Dinge ohne einen Plan oder ohne einen wirklich sehr akkuraten Plan anzugehen. Das heißt, wenn ich einen Plan habe, dann möchte ich mich natürlich auch genau dran halten und dann muss auch alles genau danach laufen. Und das finde ich auch gut und wichtig. Was ich aber eigentlich noch wichtiger inzwischen finde, als für alles einen sehr guten Plan zu haben, ist, dass man den Blick fürs große Ganze nicht verliert. Also, dass man auch nicht dadurch, dass man jetzt seinen Plan hat und was durchziehen muss, in so einen Tunnelblick verfällt, was wahnsinnig schwer ist. Aber das Menschliche drumherum wird immer wichtiger sein als das, was halt, also drumherum ist es nicht, das Menschliche im Fokus wird immer wichtiger sein, als dass man seinen Plan minutiös durchzieht. Und ich denke, dass das mich auf jeden Fall viel Zeit gekostet hat oder gebraucht hat, bis ich das nicht nur realisieren konnte, sondern auch umsetzen konnte, weil ich mich immer wieder in dieser Situation auch heute noch ertappe, wenn ich sage, aber es war doch so nicht geplant, das ist doch so geplant, oder dass man halt wirklich dran denkt und sich selbst dabei ertappen kann, wenn man plötzlich in diesen Tunnel verfällt oder in diesen, dass man halt nicht mehr dieses große Ganze im Blick hat und nicht mehr sieht, was gerade in dem Moment das Wichtigste ist. Egal, ob es jetzt jemand ist, der mit einem Problem zu einem kommt oder ob man gerade vier Dinge irgendwie gleichzeitig hat oder noch 80 Tasks auf der Liste. Das ist wahnsinnig schwer, aber ich finde, das ist mit einer der wichtigsten Sachen, die man im Alltag als Führungskraft trainieren muss, wie so ein Muskel.
Sehr gut, ich fasse zusammen. Schön. Flexibilität gehört dazu zum Unternehmertum. Gehört, also eine Planung, aber auch mal loslassen können, die Planung, wenn die Organisation steht und man ab und zu mal ein bisschen davon abweichen muss. Danke dir.
Absolut.
Prima, dann würde ich sagen, vielen, vielen Dank, Maura, dass du bei uns gewesen bist. Und wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächste Tasse dampfenden Kaffee aus Ruanda.
Oh ja, sehr unbedingt.
Schön. War richtig schön mit euch.
Vielen Dank, liebe Maura.
Ich bin gespannt, was ihr dann für ein Feedback gibt.
Bestimmt guten. Also der letzte hat Claudia wirklich super gut geschmeckt. Also ich glaube, einen anderen Feedback gibt es wahrscheinlich nicht. Ich bin aber gespannt.
Das würde mich auch wundern.
Schön, dann schließen wir jetzt mal auch heute wieder ab. Danke nochmal, Maura, dass du da warst. Vielen Dank, liebe Claudia, für die Führung durch diesen Podcast. Und das gehört jetzt bald zu unserer neuen Reihe, wo wir ein paar Gäste vielleicht begrüßen dürfen. Also, bis bald. Tschüss, danke.
Herzlichen Dank, dass ihr bis zum Ende bei uns geblieben seid. Wenn euch die Folge gefallen hat, hinterlasst uns gerne eine 5-Sterne-Bewertung. Und wenn ihr mehr zu uns wissen wollt, schaut gerne mal auf unseren Webseiten oder auf LinkedIn vorbei. Sanas findet ihr unter vonelsner-coaching.de und mich findet ihr unter führungssache.de. Wir verlinken das auch in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal.